Ja, ich habe euch hier mal ein Bild mitgebracht, dass ihr wisst, was ihr morgen Abend vielleicht essen werdet. Ja, es geht uns heute Morgen bei unserer Reise durch den ersten Korintherbrief um dieses Thema, das ich da oben drauf geschrieben habe, was ich durch ein Steak über Erkenntnis und Freiheit lernen kann. Also wenn ihr das nächste Mal ein Steak isst, dann denkt ihr vielleicht an diese Predigt, was ich durch ein Steak über Erkenntnis und Freiheit lernen kann. Schon im Alten Testament lernen wir, dass es eine Nacht gedauert hat, in der Gott sein Volk aus Ägypten herausgeführt hat. Eine Nacht. Aber es hat über 40 Jahre gedauert, bis Gott die Prägung Ägyptens aus dem Denken seines Volkes herausgenommen hat. Oder hat es nicht ganz herausgenommen, aber dass man merkte, hier ist jemand, der mittlerweile anders geprägt ist. Und ich glaube, so ist es auch in unserem Leben, so ist es jedenfalls in meinem Leben und so war es hier auch bei den Korinthern. Christ zu werden, das geht verhältnismäßig schnell. Das ist ein Ereignis. Das ist, ich komme zu Jesus, ich bekenne ihm meine Schuld und ich nehme ihn als meinen Erlöser an. Aber als Christ zu denken und auch als Christ zu leben, das dauert oft sehr lange. Und bevor die Korinther Christ wurden, lebten sie ja in einer Welt, die noch ganz anders als unsere Welt von Göttern dominiert war. Hier seht ihr auf der Folie ein paar dieser Götter, die Korinther verehrt haben. Ganz links den Asklepios, das ist so der Gott, der als Schlange an der Stange hängt. Also manchmal seht ihr ihn auf der Kleidung von Sanitätern. Das hat also nichts mit Mose und der Schlange zu tun. Das ist der Gott der Heilung, Asklepios. Aber das war nicht der einzige Gott, dem die Korinther folgten. Sie haben auch andere bekannte Götter verehrt, wie zum Beispiel den Kronos, ja, habt ihr Gott der Zeit, Poseidon, Aphrodite, Artemis, Hermes, da kriegt ihr eure Pakete hergeschickt, Zeus, Jupiter, Demeter, ja. Also das waren alles die Götter, die dort in Korinth sehr, sehr aktuell waren. Und wenn du in der Gesellschaft damals in Korinth akzeptiert sein wolltest, dann hast du natürlich an solchen Veranstaltungen teilgenommen, die diesen Göttern geweiht waren. Also wenn jemand zum Beispiel gesund geworden war, dann war das ein Fest zu Ehren von Asklepion. Ja, also logischerweise, oder Äskulap sagt man manchmal auch, der Äskulap starb. Und andere Götterfeste waren dann auch Familienfeste, Hochzeiten, Beerdigungen, Geburten. Also das war dann immer einem bestimmten Gott geweiht. Und deshalb war es natürlich die große Frage in der Gemeinde in Korinth, wo wir jetzt gedanklich zu Gast sind, geht man denn jetzt zu diesen Festen oder geht man zu diesen Festen nicht? Hab gedacht, ich starte mal damit, dass ich sage, ihr bekommt eine Einladung zu irgendeinem solcher Feste. Wer von euch würde hingehen? Ja, ihr dürft euch gerne melden. Oh, gar nicht so viele. Wer würde nicht hingehen? Und typisch deutsch, die meisten sagen, ich weiß es noch nicht. Das kommt darauf an. Oder so. Okay, also das ist die Situation. Und wenn Paulus jetzt hier stehen würde, dann würde er diese Sätze wahrscheinlich vorlesen, die er damals den Korinthern geschrieben hat und die wir heute gemeinsam lesen. Vielleicht würdet ihr dann später etwas mehr wissen, gehe ich jetzt dahin oder gehe ich jetzt nicht dahin. Also 1. Korinther 8 haben wir jetzt auf der Folie. Und das lese ich einfach mal als gesamtes Kapitel zunächst vor. Was aber das Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass wir alle Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Was nun das Essen von Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass es keinen Götzen in der Welt gibt und dass kein Gott ist als nur einer. Denn wenn es auch so genannte Götter gibt, im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so ist doch für uns ein Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind und wir auf ihn hin, und ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Die Erkenntnis aber ist nicht in allen, sondern manche essen es, da sie bis jetzt an den Götzen gewöhnt waren als Götzenopferfleisch und ihr Gewissen, da es schwach ist, wird befleckt. Speise aber macht uns nicht angenehm vor Gott. Weder sind wir, wenn wir nicht essen, geringer, noch sind wir, wenn wir essen, besser. Seht aber zu, dass nicht etwa diese eure Freiheit den Schwachen zum Anstoß werde, denn wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch liegen sieht, wird nicht sein Gewissen, da er schwach ist, bestärkt werden, die Götzenopfer zu essen? Und durch deine Erkenntnis kommt der Schwache um, der Bruder, um dessen Willen Christus gestorben ist. Wenn ihr aber so gegen die Brüder sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Darum, wenn eine Speise meinem Bruder Ärgernis gibt, so will ich nie und nimmer mehr Fleisch essen, damit ich meinem Bruder kein Ärgernis gebe. Also das Steak hier ist Götzenopferfleisch. So viel kann man schon mal festhalten. Das heißt, ein kleiner Teil dieses Fleisches wurde den Götzen geopfert und der Rest wurde dann verkauft. Den konntest du kaufen auf dem Markt, auf dem Bazar, oder aber er wurde an die Verwandtschaft verteilt. Das bedeutet, das Fleisch stand unter dem Segen der Götter. Das wussten die Leute in Korinth. Und wir merken, hier ist es eine ganz andere Dimension als ein ähnliches Kapitel in Römer 14. In Römer 14 geht es auch um die Frage eher der reinen und der unreinen Speisen, eben mit der Mahnung, wir wollen uns stehen lassen, wir wollen uns nicht gegenseitig verachten, die einen haben ein engeres Gewissen, die anderen haben ein etwas weiteres Gewissen und wir können mit einem engen und weitem Gewissen genauso unser Christsein leben. Also in Römer 14 da drüben, da ermahnt der Paulus eben die Christen und sagt, macht euch keinen Stress, zum Beispiel welche Feiertage ihr einhalten wollt, entweder ihr haltet diesen Feiertag oder jenen Feiertag. Wichtig ist, dass ihr es aus der Motivation heraus macht, es wirklich für Gott zu tun. 1. Korinther 8, wo wir jetzt unterwegs sind, spielt auf einem ganz anderen Feld. In den ersten 8 Versen betont Paulus, Erkenntnis braucht Liebe. Und in den restlichen Versen, die wir dann später anschauen, betont er, Freiheit braucht Verantwortung. Also schauen wir zunächst mal, ich kann von einem Stück Steak über Erkenntnis lernen. Erkenntnis braucht Liebe. Das ist mal so die erste Überschrift und Paulus sagt in Vers 3 einen nicht so einfachen Vers. Da sagt er etwas Grundsätzliches über Erkenntnis. Er sagt, wer Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Danke für jeden, der für diese Predigt gebetet hat. Ich habe in Kommentaren nachgeguckt, was heißt denn dieser Satz? Und habe gewusst, Sie wissen es auch nicht, Sie müssen nur was drüber schreiben. Ich habe mir den angeschaut, habe gedacht, eigentlich müsste er heißen, wer Gott liebt, der hat ihn erkannt und nicht der ist von ihm erkannt. Und dann bin ich eines Morgens aufgewacht, ich hatte gar nicht drüber nachgedacht und hatte einen Gedanken im Kopf, den ich euch gleich präsentiere, wo ich dachte, danke, Herr, dass du mir den geschenkt hast. Ich weiß nicht, ob es die letzte Auslegung ist, aber es war eine Auslegung, mit der ich leben kann. Und ich denke, dass das auch Auswirkung von Gebet für eine Predigt ist. Ja, jeder, der von uns schon Christ ist, der weiß, wie das ist, wenn Gott mich erkennt. Vorher bin ich gefühlt im Dunkeln unterwegs und plötzlich ist es so, als ob ich in Gottes gleißendem Scheinwerferlicht stehe. Also ich fühle mich entdeckt und ich fühle mich enttarnt. Und Gott fragt mich dann durch die Bibel, warum klammerst du mich eigentlich aus deinem Leben aus? Und das sind Momente, in denen ich begreife, wie Gott mich sieht, wenn er mich erkennt. Nämlich als Menschen, der getrennt ist von Gott und der ohne Gott auf dem Weg in die Hölle ist. Aber wenn Gott mich erkennt, dann ist es auch ein Moment, in dem ich überwältigt bin von Gottes Liebe. Weil ich nämlich verstehe, Gott selbst hat den Weg zurück zu ihm möglich gemacht. Über diese trennende Sündenschlucht zwischen mir und Gott liegt jetzt eine Brücke, und diese Brücke ist das Kreuz von Jesus. Da hat er Gottes Ablehnung mir gegenüber durchlitten. Das war meine Strafe. Und diese Strafe, die hat Jesus getragen, die Schuld ist bezahlt. Das heißt, Gott zeigt mir nicht, wer ich in seinen Augen bin, um mich fertig zu machen. Sondern Gott zeigt mir, wer ich in seinen Augen bin, weil er mir helfen will, eine Beziehung zu ihm zu bekommen. Wer also von Gott erkannt ist, der wird ihn lieben. Weil er hinter der harten Wahrheit, du bist ein von Gott getrennter Sünder, Gottes unfassbare Liebe sieht, die mich in den Himmel hineinretten will. Und dass Gott mich erkennt und ich ihn erkennen darf, führt also nicht nur zu einem Wissen, sondern es soll mich in eine liebevolle Beziehung zu ihm hineinführen. Und es gilt auch dann, wenn ich bei meinen Mitchristen Dinge sehe, wo ich denke, das ist aber nicht in Ordnung, das sollte man ändern, dann soll das auch nicht nur ein Wissen sein, das die anderen schlucken müssen, sondern meine Erkenntnis soll dann getragen sein von der Liebe zum anderen. Und es soll das Ziel haben, auch er soll in der Liebe zum Herrn Jesus wachsen. Wenn ich also meine Erkenntnis von der Liebe abkopple, dann bleibt nur noch Rechthaberei. Und dann stelle nur noch ich mein Wissen in den Mittelpunkt und dann suche ich nicht das, was dem anderen wirklich hilft in seiner Beziehung zu Jesus. Und Paulus deutet es hier an, wenn er sagt, Erkenntnis bläht auf. Und deswegen ist es wichtig, und gut, wenn ich meine Erkenntnis dem anderen vermitteln will, mich daran zu erinnern, wenn jemand Gott liebt, dann ist er von ihm erkannt. Erkenntnis braucht Liebe. Das ist mal das Grundsätzliche, was Paulus hier sagt. Und mit dieser Grundlage redet er jetzt über das, was die Korinther erkannt hatten. Vielen Korinthern war klar, was wir in Vers 4 lesen, es gibt keinen Götzen. Es gibt nur einen lebendigen Gott. Es gibt nur einen Gott, der tatsächlich da ist und lebt. Das ist eine ganz wesentliche Erkenntnis, die ich brauche. Alle Götzen existieren nur in der Einbildung der Menschen, aber nicht in Wirklichkeit. Ob sie Allah, ob sie Krishna, ob sie Poseidon oder ob sie Jupiter heißen. Und damit macht Paulus klar, die Behauptung, wir haben alle den gleichen Gott, ist nicht wahr. Als Christ kann ich sagen, ich folge einem lebendigen Gott. Und der Gott, dem du als Nichtchrist folgst, ist ein, und Paulus verwendet es tatsächlich so, diesen Begriff hier, ein sogenannter Gott. Also es ist ein Gott, den du verehrst, aber der nicht wirklich existiert. So lesen wir es in Vers 5. Und damit spricht Paulus nach, was Gott selbst sagt. Wendet euch zu mir und lasst euch retten, alle ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Das steht in Jesaja 45, Vers 22. Denn ich bin Gott und keiner sonst. Was heißt denn das praktisch? Das heißt praktisch, dieses Buch hier, der Koran, redet von einem Gott, den es nicht gibt. Und das heißt praktisch, die Bibel ist das offenbarte Wort Gottes, des Gottes, der da ist, der durch dieses Wort zu mir redet. Das ist das, was in Jesaja 45 steht, und das ist das, was Paulus hier in 1. Korinther 8 betont. Der Gott der Bibel hat einen Absolutheitsanspruch. Und dieser Absolutheitsanspruch, der fordert zum Widerspruch heraus oder zur Umkehr. Also aus Vers 4 lernen wir, Götzen gibt es nur in der Vorstellung von uns Menschen, aber nicht in Wirklichkeit. Nur ein einziger ist Gott. Und wenn Paulus das so sagt, nur ein einziger ist Gott, dann hört man schon, woran er hier denkt. Ja? Nur ein einziger, ganz klar, er denkt an 5. Mose 6, Vers 4. Höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein. Fromme Juden beten dieses Schma Israel zweimal am Tag. Der Herr, unser Gott, ist Gott allein. Und dieser eine Gott, so hilft uns dann Vers 6 zu verstehen, ist unser Vater. Wir können ihm von Herzen vertrauen. Er ist auch unser Schöpfer, von dem alle Dinge sind und ja, von dem wir alles, was wir sehen, kommt. Das ist, was er hier sagt. Wir sind auf ihn hingeschaffen. Das ist die große Bestimmung meines Lebens, Gott kennenzulernen und mich an ihm zu freuen. So sehr zu freuen, dass die Freude an meinem Gott von nichts anderem auf dieser Erde erreicht werden kann. Nicht von meiner Freude an meiner Familie, an meinem Beruf, an meinem Besitz, an meiner Freizeit oder was immer auch. Von nichts. Gott ist die Nummer eins meiner Freude in meinem Leben. Und er hat mich geschaffen, mich an ihm zu freuen und meine ganze Erfüllung in ihm zu finden. Dass ich davon überzeugt bin, es gibt in meinem Leben wirklich nichts Größeres als die Beziehung zu Gott, meinem Vater. Und dann schreibt Paulus in Vers 6 etwas für die damalige Zeit Unglaubliches. Nämlich, er stellt den Herrn Jesus auf die Ebene Gottes. Alle Dinge sind vom Vater, sagt er, und alle Dinge sind durch Jesus. Das heißt, beide sind also an der Schöpfung beteiligt. Auch der Herr Jesus ist an der Schöpfung beteiligt. Er ist nicht nur ein Geschöpf. Und auch die Formulierung, wir sind zu ihm geschaffen, wie wir es hier lesen, und wir sind durch ihn, greift eben auch die Bestimmung auf, dass ich in Gott wirklich meine ganze Freude finde. Aber es greift auch die Tatsache auf, in Jesus gehöre ich schon jetzt zu dieser neuen Schöpfung. Es ist Jesus, der es möglich macht, dass ich ein Leben lebe, durch das Gott groß gemacht wird. Das ist also die zentrale Erkenntnis, von der Paulus hier redet. Es gibt neben meinem Gott keinen anderen Gott. Und wenn ich meine Fülle nicht bei diesem Gott suche, wird mein Leben immer unerfüllt sein, es wird unzufrieden sein und es wird leer bleiben. Was mache ich jetzt mit dieser Erkenntnis? Wenn ich so drauf bin wie die Korinther, dann benutze ich diese meine Erkenntnis dazu, meine Einstellung zu rechtfertigen und dir zu sagen, weißt du was? Ich kann das Steak egal wann und egal wo essen. Nach dem Motto, ist doch von der Bibel her völlig klar und deshalb brauchst du dich gar nicht so anzustellen. Rede mir nicht in mein Leben hinein. Weil es keinen Götzen gibt, kann ich auch auf den Götzenfeten dabei sein. Denn wer nicht da ist, den kann ich auch nicht anbeten. Logisch, oder? Völlig logisch. Ja, ich weiß, die anderen glauben, es gibt diese Götter. Aber die gibt es gar nicht. Und deshalb habe ich die Freiheit, bei diesen Feiern dabei zu sein. Paulus sagt hier in 1. Korinther 8, das ist Erkenntnis ohne Liebe. Ich stelle mein Recht in den Mittelpunkt. Wie es dem anderen damit geht, ist mir mehr oder weniger egal. Wenn ich aber Erkenntnis mit Liebe lebe, dann geht es mir nicht nur um Tatsachen. Dann geht es mir auch darum, ist das der richtige Zeitpunkt, um diese Wahrheit weiterzugeben? Hilft diese Wahrheit dem anderen jetzt? Oder schmettert sie ihn eher nieder? Als Journalist, als Jurist, als Polizist und in irgendwelchen anderen Berufen, da bin ich dazu verpflichtet, knallharte Wahrheit weiterzugeben. Aber der Gemeinde muss ich mich fragen, wie bringe ich Wahrheit und wie bringe ich Liebe zusammen? Wie helfe ich dem anderen jetzt durch das, was ich sage, in seiner Beziehung zu Jesus zu wachsen? Paulus sagt in Vers 1, die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe erbaut. Wenn jemand nur auf seiner Erkenntnis herumtrommelt, dann hat er noch nicht kapiert, wie ich mit biblischer Erkenntnis umgehen muss. Es kann sein, meine richtige Erkenntnis hilft dem anderen zu einem späteren Zeitpunkt wirklich weiter, aber jetzt ist diese Wahrheit sehr destruktiv. Und deshalb ist es wichtig, dass ich Gottes Zeitpunkt abwarte. Was heißt es praktisch? Das waren jetzt einfach mal ein paar theologische Überlegungen dazu. Die einen, bevor sie Jesus kennengelernt haben, haben ganz selbstverständlich dieses Fleisch gegessen. Und sie haben dieses Fleisch gegessen, das den Göttern geweiht war. Und sie kamen jetzt in einen Gewissenskonflikt. Können wir das noch machen? Und ihr habt ja auch erst mal gedacht, na, ich melde mich mal nicht, mal sehen, was rauskommt. Ihre persönliche Antwort war, das geht überhaupt nicht. Ich werde nichts tun, um irgendwelche anderen Götter anzuerkennen. Ich habe mich gefragt, wo haben wir denn heute den Vergleich? Wir leben nicht mehr in Korinth. Ich finde das vergleichbar, wenn ich im Ramadan faste, dann preise ich Allah dafür, dass er Mohammed den Koran offenbart hat. Ich habe das gestern in Sure 2 nochmal nachgelesen. Und deshalb könnte ich am Ende des Ramadans an den Gebeten zum Zuckerfest nicht teilnehmen. Hier wird also genau wie in Korinth ein anderer Gott angebetet, auch wenn es ihn nicht gibt. Und das Gleiche würde für mich gelten auch bei Halloween. Dieses Fest kommt ja von diesem Samhain-Fest der Kelten. Und man meint, die Welt der Toten ist in dieser Nacht besonders durchlässig. Und man kann Kontakt zu diesen Toten aufnehmen und muss eben ja, sich vor den bösen Geistern verstecken. Das sind Praktiken, die Gott in 5. Mose 18 eindeutig verboten hat. Ich weiß, es gibt Christen, die das von Herzen gerne feiern, die haben damit kein Problem, aber ich darf ganz ehrlich sagen, ich persönlich habe damit ein Problem. Denn Paulus sagt hier in 1. Korinther 8 nicht, dass wir einfach ja, beim Götzendienst mitmachen können, alles kein Problem, habe Kontakt zu den dunklen Mächten, egal wie du denkst. Da ist eben 1. Korinther 8 anders als Römer 14. Er begründet hier, was er später in Kapitel 10 sagen wird. Und da kommen wir auch noch dazu. Nicht heute, aber später. Da sagt er, fliehe dem Götzendienst. Und er sagt, ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft mit den Dämonen habt. Ich lasse mich da eben auf diese Mächte ein. Ja, damit komme ich zum zweiten Punkt. Da habe ich die Überschrift gewählt, ich kann von einem Stück Steak über Freiheit lernen. Freiheit braucht Verantwortung. Paulus deutet in Vers 8 an, Wir als Christen haben ganz unterschiedliche Freiheiten auf unserem Weg mit Jesus. Er sagt, wir sind nicht geringer, wenn wir das Steak essen, und wir sind auch nicht besser. Aber es scheint hier vom Kontext um das grundsätzliche Essen des Steaks zu gehen, unabhängig von dem Fest, über das wir gerade eben gesprochen haben. Denn Paulus wird in Kapitel 10, Vers 25 sagen, alles, was auf dem Fleischmarkt angeboten wird, esst, ohne nachzuforschen, ob es Opferfleisch ist. Und dann sagst du, Moment mal, ist das ein Widerspruch? Wenn er hier so vehement dagegen redet und da in Kapitel 10, 25 sagt er, kauf's doch einfach. Nein, ist kein Widerspruch, weil es eben zwei Paar Schuhe sind, ob jemand ein Steak auf einer Götzenfeier isst oder ob er es auf dem Fleischmarkt für zu Hause kauft oder sich zu einer privaten Feier einladen lässt. Das scheint für Paulus hier ein Unterschied zu sein. Also die Umgebung, in der das Steak gegessen wird, macht es aus, nicht das Steak selber. Paulus macht deutlich, auch wenn du die Freiheit hast, das Götzensteak privat zu essen, dann hast du eine Verantwortung, wenn du es in irgendeiner Weise öffentlich tun würdest. Meine Freiheit hört da auf, wo ich den anderen verführe, gegen sein eigenes Gewissen zu handeln und gegen Gott zu sündigen. Paulus schreibt es ja dann auch in Kapitel 10, beim Essen des Steaks, auch da geht es um Gottes Ehre. Also dieser berühmte Vers, ob ihr esst oder trinkt, tut alles zur Ehre Gottes, ist im Zusammenhang mit diesen Götzenopfern niedergeschrieben worden. Und das ist ja ein grundsätzlich gutes Kriterium, das Paulus dort nennen wird. Wenn ich mir nicht sicher bin, soll ich das jetzt machen oder soll ich das nicht machen, dann frag dich doch mal, ehrt es Gott, wenn ich das mache? Ehrt es Gott, wenn ich diese Filme sehe, wenn ich diese Musik höre? Wenn ich dem anderen jetzt mal meine Meinung in der Art und Weise sage, wie ich mir das zurechtgelegt habe, ehrt das Gott? Das ist die Frage. Ich muss also das Steak mit einem guten Gewissen essen können. Und das ist der Punkt. Es muss auch in Ordnung sein, wenn ein Schwacher mich bei dem sieht, was ich tue. Was sind denn Schwache? Wenn wir nachher sagen würden, alle Schwachen bitte ans Klavier kommen nach dem Gottesdienst. Schwache Christen sind unsichere Christen, die dich zum Vorbild nehmen und die mit deiner Freiheit nicht umgehen können. Sie denken, wenn du das kannst, dann kann ich das auch. Und sie tun es. Und sie kommen damit wieder in die tödliche Sündenfalle. Ich habe mal ein Bild mit so Leitplanken erstellt. Bei allem, was wir tun, gibt es Leitplanken. Rechts, also mal von der Folie aus gesehen rechts, die Leitplanke des perfektionistischen Anspruchs. Da geht es nachher nur noch um Vorschriften und Rechthaberei. Da geht es gar nicht mehr darum, durch mein Verhalten zeige ich meine Liebe zu Jesus. Also das ist nur noch Jura, ja, also nur noch BGB. Da ist nichts mehr an Beziehung. Und die linke Leitplanke ist die Grenze, wo der freie Umgang mit einer Sache dann auch letztendlich definitiv zur Sünde wird. Und ich habe zwischen diesen Leitplanken meinen eigenen Bereich mit meinen eigenen Grenzen, die im Moment gut für mich sind. Und ihr seht es auf der Folie, Peter und Jan haben ganz unterschiedliche Grenzen und ganz unterschiedliche Toleranzen. Aber wenn Jan meint, Gott sagt zu einem bestimmten Verhalten Nein und tut es trotzdem, dann ist es für Jan Sünde. Das ist das, was Paulus hier versucht deutlich zu machen. Auch wenn Gott zu diesem Verhalten objektiv vielleicht gar nicht Nein sagt. Aber Jan handelt bewusst gegen sein Gewissen. Er handelt bewusst dagegen, obwohl er den Eindruck hat, Gott sagt dazu Nein. Und wenn ich wie der Peter bin, ich habe mehr Freiheit als Jan, dann habe ich dem Jan gegenüber auch eine Verantwortung. Eine Verantwortung, ihn nicht zu einem Verhalten zu ermutigen, durch das er wieder in sein sündiges Leben zurückfällt. Um das klassische Beispiel zu nehmen, das ist hier ja Alkohol, ich kann Alkohol trinken. Jesus hat sein erstes Wunder gemacht, um Alkohol zu machen. Du denkst, wow, also das hätte ich jetzt anders geschrieben, aber so war's. Aber trinke den Alkohol nicht in Gegenwart von einem Bruder, der Probleme mit Alkohol hat. Wenn er mich am Glas nippen sieht, dann wird er ermutigt, das auch zu tun. Aber im Gegensatz zu mir kann er das Glas eben dann nicht mehr wegstellen. Wenn ich nur für mich selbst Alkohol trinke, ist das keine Heuchelei, sondern ich lebe konkret meine Verantwortung. Freiheit braucht Verantwortung. Aber in 1. Korinther 6, das haben wir schon gesagt, geht es um deutlich mehr. Hier schwingt immer mit, das, was ich tue, das ehrt eben auch andere Mächte und Götter und das zieht andere Christen in den Abgrund. Und deswegen heißt eine innere Freiheit, die ich habe, immer eine äußere Verantwortung. Das heißt, ich schränke mich bewusst ein in manchen Bereichen, wo ich mich für mich selber vielleicht gar nicht einschränken müsste. So ist es keine Sünde, in eine katholische Kirche zu gehen. Kannst du von Herzen gerne machen, kannst dir gerne diese Kirche anschauen. Ich fand es nur spannend, dass ich mit jemandem in Frankreich geredet habe, der sagt, ich bin ein Ex-Katholik und ich besuche keine katholische Kirche mehr, damit andere, also in seiner Heimatstadt, die ihn sehen, dazu nicht ermutigt werden, dann auch dorthin zu gehen und vielleicht wieder in manche Praktiken zurückzufallen, die mit der Bibel nichts zu tun haben. Und damit hat er sehr deutlich gelebt, was Paulus hier in 1. Korinther 8 sagt. Und wenn ein Moslem, der Jesus gefunden hat, mich sieht, wie ich beim Zuckerfest in die Moschee gehe, dann kann er verführt werden, es auch zu tun. Und es ist dann der erste Schritt, um ihn zum Islam zurückzubringen. Und ich hatte dabei ganz naiv gedacht, naja, das ist mal eine kulturelle Erfahrung, wo ich mitgemacht habe. Habe nicht verstanden, meine innere Freiheit braucht eine äußere Verantwortung. Ich muss hier auch für den anderen mitdenken. Auch in Korinth gab es die Gefahr, diejenigen mit eben einem schwächeren Gewissen sahen die anderen dann bei den Götzenfesten, Paulus redet ja davon, und dachten, naja, wenn der der Steg ist, dann lasse ich es mir auch schmecken. Aber es blieb nicht beim Steg. Ruckzuck war der junge Christ wieder in seinem alten Leben. Das Steg, ja, das war den Göttern geweiht, aber das war nur der erste Schritt, um wieder taub zu werden für das Mahnen des Heiligen Geistes und in diesen alten Götterkult zurückzukehren. Warum ist denn das so schlimm, wenn ich gegen das Gewissen eines anderen handle? Paulus zeigt in Vers 11 die dramatische Folge. Er sagt, durch deine Erkenntnis kommt der Schwache der Bruder, um dessen Willen Christus gestorben ist. Das sind heftige Sätze. Der Schwache kommt Das heißt, er geht geistlich zugrunde. Er kommt von seinem Weg mit Jesus ab. Das Wort umkommen, das Paulus hier verwendet, das verwendet er auch noch in anderen Bibelstellen. Und dort meint es das ewige, endgültige Verderben. Zum Beispiel 1. Korinther 15, 18, Römer 2, 12. Das sind die Stellen, wo er es verwendet. Er verwendet es auch noch in dem Zusammenhang vorzeitiger Tod, zum Beispiel 1. Korinther 10, 9. Und deswegen habe ich gedacht, nehme ich doch mal ein Zitat vom Eckhard Schnabel in seinem historisch-theologischen Auslegungskommentar, schreibt er, mit Apollymi, also mit dem Umkommen, will Paulus sagen, dass ein Christ mit einem schwachen Gewissen, der sich dem Verhalten jener Mitchristen anschließt, die in den Götzentempeln speisen, das Fleisch aus den Tempelschlachtungen als Götzenopferfleisch isst und damit in Götzendienst zurückfällt, seinen Glauben an Jesus Christus aufgibt, dieses dann gleichbedeutend mit dem Verlust des ewigen Heils, wenn er in diesem Zustand verharrt. Ich weiß, dass manche von uns denken, so kann man diese Stelle nicht auslegen. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Denn diese Verse können die Erwählungslehre und die Lehre von der Unverlierbarkeit des Heils natürlich ins Wanken bringen. Aber lassen wir sie mal so stehen und auf uns wirken, wie das ist. Das kommt gleich nochmal der Text selber. Ihr seht es in Vers 11, der Schwache kommt um. Und das ist ein Bruder. Das sagt der Text deutlich. Wie will ich das anders auslegen? Also meine Freiheit wird dem Schwachen zum Anstoß, zum Anlass für die Sünde. Das erinnert natürlich sofort an Markus 9, 42. Da wird ein anderes Wort verwendet, rein vom Griechischen. Aber der Gedankengang ist da gleich. Da sagt der Herr Jesus, wer einem dieser Kleinen, die an mich glauben, Anlass zur Sünde gibt, für den wäre es besser, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gehängt wird und er ins Meer geworfen würde. Kannst du es auch auf unsere heutige Zeit übertragen. Die Mafia in Italien, die stellt Leute in Beton, schnell bindenden Beton. Und dann wird er fest und dann wirft man ihn ins Wasser. Und Jesus sagt, es ist besser, das zu tun, als dass du jemandem Anlass zur Sünde gibst. Denkst du, wow, was sind denn das für Sätze? Und da sagt der Jesus dann in dieser Stelle, hau lieber deine Hand ab, als jemanden zur Sünde zu verführen. Es klingt sehr ähnlich wie Vers 12 hier. Wenn ich das schwache Gewissen der Brüder verletze, so sündige ich gegen Christus. Das ist, was er hier sagt. Also drastischer kann man es gar nicht ausdrücken. Das heißt nicht, dass der Bruder nie wieder zu Christus zurückkommen kann. Der Mann in 1. Korinther 5, der mit seiner Stiefmutter im Bett war, der ist wahrscheinlich wieder zurechtgekommen. So lesen wir es ja im 2. Korintherbrief. Also kann auch so ein Bruder natürlich wieder zurechtkommen. Aber Paulus, sein Blick in diesem Kapitel bleibt auch nicht an der Person hängen, die verführt wurde, sondern er redet hier in erster Linie zu denen, die verführt haben. Das ist sein Fokus. Christen, die ihre Freiheit falsch gebrauchen und die nicht begreifen, durch ihr Verhalten werden schwache Christen ermutigt, wieder anderen sogenannten Göttern nachzufolgen. Schwach, das kann natürlich heißen, jemand orientiert sich an jemand anderem. Er ist psychisch nicht so stabil, wie ich es vorhin gesagt habe. Aber schwach muss auch nicht die ganze Persönlichkeit betreffen. Ich habe Bereiche, wo ich weiß, da bin ich schwach, da habe ich total empfindliches Gewissen. Es gibt andere Bereiche, da ist mein Gewissen vielleicht eher wie so eine Kartoffelsackwaage oder so. Ja, also solche und solche Dinge in meinem Leben. Ich weiß natürlich auch, es gibt gerade im konservativen evangelikalen Spektrum Christen, die ihre, und jetzt sage ich es mal sehr bewusst, vermeintliche Schwäche vor sich hertragen, um die ganze Gemeinde unter Druck zu setzen, so mit dem Hinweis, wenn ihr jetzt nicht tut, was ich meine, dann verletzt ihr mein Gewissen. Man nennt es auch Tyrannei der Schwachen. Weil sie nämlich ihre angebliche Schwäche als Druckmittel einsetzen, die sind nicht in der Gefahr, von Christus wegzugehen. Die sind eher in der Gefahr, über andere durch ihre Schwachheit zu herrschen. Da geht es ums Recht haben wollen und ums Beherrschen wollen. Meine Erfahrung ist, die wirklich Schwachen trommeln in der Gemeinde nicht ihre Meinung herum. Aber das Verhalten der anderen wird für sie zu einer echten Gefahr in einem Bereich, in dem sie schwach sind. Und um es nicht nur auf die Anbetung anderer Götter zu beschränken, es kann zum Beispiel heißen, der eine kann problemlos Literatur lesen, die den Glauben an Jesus massiv angreift. Je schärfer, desto besser. Ja, also, dass er sagt, wow, da hat die Bibel eine Antwort, das ist ja ein dummes Argument. Und der andere kann das nicht. Das reißt ihn sofort aus seinem Glauben heraus. Der eine freut sich an klassischer Musik, könnte er den ganzen Tag hören. Für den anderen ist das ganz starke Anfechtung. Er kommt aus diesem Leben und es ist immer der Ruf zurück, vielleicht in sein unmoralisches Leben, das er mit dieser Musik verbunden hat. Und deshalb habe ich euch auf der letzten Folie nochmal ein Plus und ein Minus geschrieben. Was ist dein schwacher Bereich? Wo bist du gefährdet? Und was ist dein starker Bereich? Wo könntest du andere gefährden, indem du deine Freiheit falsch einsetzt? Ich ermutige euch in dieser Woche, vielleicht mal bewusst Zeit zu nehmen, um darüber nachzudenken. Das kann sehr hilfreich sein. Und dann erinnerst du dich vielleicht an das Steak in 1. Korinther 8, von dem du über Erkenntnis lernen kannst. Erkenntnis braucht Liebe. Und von dem du auch lernen kannst, Freiheit braucht Verantwortung. Amen.